schon erwähnt, wollte ich ein paar einordnende Worte zur nationalen Frage im Dutschkismus, also in der politischen Theorie Rudi Dutschkes, sagen. Die Nation ist die verhüllende Einheit des unter ihr verborgenen Klassenantagonismus, ist die Ideologie des Klassenstaates. Aber der Nationalstaat ist auch die historische und gegebene Erscheinungsform der Demokratie und die Demokratie ihrerseits formale Bedingung proletarischer Politik. Die fortschreitende Entmachtung der Nationalstaaten durch supra- und internationale Institutionen wie die EU-Kommission, die WTO oder den IWF und bald auch durch internationale Schiedsgerichte im Rahmen täuschend als Freihandelsabkommen bezeichneter Verträge ist darum zugleich ein Prozess der Entdemokratisierung, der nicht nur vom britischen Politikwissenschaftler Colin Crouch als epochaler Wandel hin zu einer Postdemokratie begriffen wird. Ist die Verteidigung der nationalstaatlichen Souveränität als Verteidigung der Demokratie eine Aufgabe der politischen Linken? Die politische Linke in Deutschland muss auf diese Frage eine Antwort finden in einer Situation, in der sie sich selbst wie fremd im eigenen Land fühlt. Seit der Massenbewegung des Nationalsozialismus und der darauf folgenden weitgehenden Trennung der Linken von der Arbeiterbewegung ist ihr das eigene Volk suspekt geworden, ja unheimlich. Hier geht es um die Frage, wie ein Ausweg aus dem Paradox einer massenfeindlichen Linken gefunden werden kann, ohne damit zugleich in Opportunismus und Nationalismus zu verfallen. Warum ich dennoch stolz bin, wie jedes Volk das Recht, die Pflicht und das Bedürfnis hat, auf sein Land stolz zu sein, und mögen es noch so viele Rückschläge gewesen sein. Am Beispiel dieser provokanten Sentenz kann exemplarisch die Bedeutung der nationalen Frage innerhalb des Gesamtzusammenhangs der politischen Theorie Rudi Dutschkes verdeutlicht werden. Außerhalb seines wesentlichen Zusammenhangs kann dieses Wort Dutschkes nur missverstanden werden, um dann zwangsläufig in einer der ideologischen Schubladen zu verschwinden. Geschichtliches Wesen. Wie kann man stolz auf eine Eigenschaft sein, an deren Zustandekommen man nicht beteiligt war, fragt sich etwa auch Dutschkes nachgeborener Sohn Rudi Marek. In dieser rhetorischen Frage äußert sich eine Auffassung, die stillschweigend und meist nicht bewusst den Einzelnen und seine Individualität getrennt von seinen objektiv ihm zukommenden Eigenschaften definiert. Der solchermaßen abstrakte Einzelne wird dem gegenübergestellt, was er real ist. Ganz anders ist die Auffassung Dutschkes in dieser Frage. Für ihn ist die Individualität ein Prozess der Werdung immer tieferer Beziehungen des Einzelnen zur Gesellschaft. Wie ist das zu verstehen? Zunächst erscheint der Einzelne wie ein Knoten innerhalb eines dichten Geflechtes von sozialer Beziehung. Nichts anderes meinen die berühmten Aussprüche Marxens, dass das Individuum das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse wäre und dass der Mensch die Welt des Menschen ist. Nun beginnt das Individuum aber, sich diese Verhältnisse anzueignen, so wie es sich in seiner körperlichen Entwicklung die Eigenschaften des Körpers durch dessen Gebrauch lernt anzueignen. Es wird erst, was es ist. Im Gebrauch durch die Praxis werden diese Eigenschaften zu seinen eigenen Fähigkeiten. Es durchdringt sie mit und in seiner Subjektivität. Das Selbstbewusstsein, was hierbei entwickelt wird, ist einfach das Bewusstsein davon, was der Einzelne, das Selbst, auch objektiv tatsächlich ist. Und dennoch hat sich alles geändert. Denn nun hat der Einzelne, der vordem nur als ein Knotenpunkt im Geflecht sozialer Beziehungen erschien, die Fäden selbst in die Hand genommen. Und je tiefer das geschichtliche und gesellschaftliche Selbstbewusstsein der Einzelnen und ihr kollektives Handeln in das sie bestimmende Geflecht vordringen, desto größer ihre Subjektivität, ihre Freiheit als Handelnde, desto reicher ihre Individualität. Wesen der Geschichte. Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. schreibt Marx. Nach ihm ist die Geschichte zu nichts weiter als eine Abfolge von Generationen, in der auf jeder Stufe ein materielles Resultat, eine Summe von Produktivkräften, ein historisch geschaffenes Verhältnis zur Natur und der Individuen zueinander sich vorfindet, die jeder Generation von ihrem Vorgänger, von ihrer Vorgängerin überliefert wird. Eine Masse von Produktivkräften, Kapitalien und Umständen, die zwar einerseits von der neuen Generation modifiziert wird, ihr aber auch andererseits ihre eigenen Lebensbedingungen vorschreibt und ihr eine bestimmte Entwicklung, einen speziellen Charakter gibt. Alle Elemente dieser von den aufeinanderfolgenden Generationen unaufhörlich verrichteten geschichtlichen Arbeit sind in sich widersprüchlich. Das geschaffene Verhältnis zur Natur ebenso wie das der Individuen zueinander. Und innerhalb dieser Verhältnisse auch die Produktivkräfte, Kapitalien und Umstände. Nur über diesen inneren Widerspruch des Überlieferten lässt sich das materielle Resultat der Geschichte, wie Marx es nennt, von den lebenden Generationen überhaupt modifizieren. Nur durch diese Verwirklichung von Tendenzen und Latenzen im Überlieferten kann auch Neues geschaffen werden. Auch der Klassenkampf, jener grundlegende Widerspruch im Verhältnis der Individuen zueinander, findet innerhalb der mehrschichtigen Geschichte statt. Er ist darum nicht nur Ausdruck eines eindimensionalen Widerspruchs innerhalb der ökonomischen Struktur der je gegenwärtigen Klassengesellschaft. Wie sich der Einzelne seine Klassenindividualität anzueignen hat, so die kämpfende Klasse ihre eigene Geschichte. Mehrschichtige Dialektik. Dutschkes geschichtliches Denken ist der mehrschichtigen Dialektik seines väterlichen Freundes und philosophischen Lehrers Ernst Bloch verpflichtet. In seiner Theorie der Ungleichzeitigkeit gewinnt Bloch an der niederschmetternden Erfahrung des deutschen Faschismus, ganz ähnlich wie Walter Benjamin mit seinen geschichtsphilosophischen Thesen, die tiefen Dimensionen des Klassenkampfes zurück. Bloch wehrt sich gegen eine Einengung, schreibt Dutschke, gegen eine politisch-ökonomische Beschränkung der Revolutionsperspektiven. Für ihn ist Geschichte nicht homogen, sondern polyrhythmisch, sozial, künstlerisch, religiös, metaphysisch und so fort. Das sind verschiedene Tiefenbeziehungen, die in einem steten dialektischen Verkehr zueinander stehen. Das objektiv Ungleichzeitige ist vor allem unaufgearbeitete Vergangenheit, die kapitalistisch noch nicht aufgehoben ist, heißt es in Blochs erstmals 1935 erschienenen Erbschaft dieser Zeit. Die Widersprüche im Überlieferten, die ungleichzeitigen Widersprüche, sind hierbei zum einen Inhalte, die wachsend zerstört und nicht ersetzt worden sind, und auch vergangene Formen, welche die gemeinten Inhalte nie ganz realisiert haben. Sie sind also schon Widersprüche unerfüllter Intentionen ab ovo von Anfang an. Entzweiungen mit der Vergangenheit selbst, nicht an Ort und Stelle, wie die Entzweiungen der gleichzeitigen Widersprüche, sondern gleichsam die ganze Geschichte hindurch. Bloch zieht daraus die revolutionsperspektivische Konsequenz. Aufgabe ist es, die zur Aneignung und Verwandlung fähigen Elemente auch des ungleichzeitigen Widerspruchs herauszulesen, nämlich die dem Kapitalismus feindlichen, in ihm heimatlosen und sie zur Funktion in einem anderen Zusammenhang umzumontieren. Klassentheoretisch und unmittelbar politisch ist diese Aufgabe eine der zu erringenden proletarischen Hegemonie innerhalb des Klassenbündnisses von Proletariat, verelenden Bauern und der geschichtslosen Klasse des Kleinbürgertums. Der echt gleichzeitige Widerspruch hat das Amt, konkret und total genug zu sein, um auch die echt ungleichzeitigen Widersprüche aus der Reaktion zu lösen und an die Tendenz heranzubringen. Denn ohne diese gäbe es im Klassenbündnis der Werktätigen keine unverwaschene, ungefährdete proletarische Hegemonie. Der gleichzeitige Klassenwiderspruch zwischen Proletariat und Kapital bleibt also auch bei Bloch der Entscheidende, dessen Verhältnis zu den ungleichzeitigen Widersprüchen beschreibt er mit der Metapher eines vierstimmigen Chorals. Die proletarische Stimme der gleichzeitigen Dialektik bleibt dezidiert die führende. Doch es laufen unter, wie über diesem Cantus Firmum, feststehenden Gesang, untergeordnete Ausgelassenheiten welche nur dadurch auf den Cantus Firmus zu beziehen sind, dass sich dieser in kritischer wie nicht kontemplativer Totalität auf jene bezieht. Die kämpfende proletarische Klasse der Gegenwart entwirft somit ihre eigene Vergangenheit, indem sie das geschichtlich Unabgegoltene an sich zieht und es als einen eigenen Auftrag begreift, die uneingelösten Versprechen zu erfüllen und das Unberichtigte in der Geschichte zu begradigen. Keinen anderen Gedanken hatte der junge Marx, als er schon 1844 in den deutsch-französischen Jahrbüchern an Arnold Ruge schrieb: Es werde sich zeigen, dass die Welt längst den Traum von einer Sache besitzt, von der sie nur das Bewusstsein besitzen muss, um sie wirklich zu besitzen. Es wird sich zeigen, dass es sich nicht um einen Gedankenstrich zwischen Vergangenheit und Zukunft handelt, sondern um die Vollziehung der Gedanken der Vergangenheit. Es wird sich endlich zeigen, dass die Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern mit Bewusstsein ihre alte Arbeit zustande bringt. Eigene Geschichte. Der reale Prozess der Geschichte verwirklicht sich in jeder konkreten Individualität und deren Daseinsgeschichte, sagt Dutschke. Einzelner, Familie, Klasse, Nation sind also keine säuberlich voneinander getrennten Abstraktionsebenen, sondern ineinander verschachtelt. Die Individualgeschichte entwickelt sich in der Familiengeschichte und aus ihr heraus. Die Familiengeschichte wiederum wird bestimmt durch die Klassenlage und ihrerseits diese durch die Geschichte der Klassenkämpfe. Die Klassenkampfgeschichte schließlich bewegt sich in all ihren Formen innerhalb eines bestimmten Geschichtslaufs auf Grundlage gemeinsamer Sprache, tradierter Sittlichkeit und Kultur und tritt dann auch über diesen Geschichtslauf hinaus, mündend und sich vereinigend mit anderen Geschichtsläufen. In diesem Sinne war für Dutschke nationale Identität immer und unzweideutig nicht die Identität der Bourgeoisie, sondern eine nationale Identität des Volkes und der Klasse. Die allgemeine, von den Klassen abstrahierende Form, in die eine aufstrebende und herrschende Klasse ihr partielles Interesse kleidet, ist nicht nur Schein und Phrase, sondern auch der widersprüchliche und schiefe Ausdruck für eine noch nicht gewordene, echte, klassenlose Allgemeinheit. Die schonungslose Kritik an diesen ideologischen Formen hat allen Betrug und alle Heuchelei daran auszutreiben. Und doch hat, wie Marx sagt, die Kritik, die imaginären Blumen an der Kette nicht zu zerpflücken, damit der Mensch die fantasielose, trostlose Kette trage, sondern damit er die Kette abwerfe und die lebendige Blume breche. Die Heimat, die im Wort Nation auch immer mit gemeint war, ist für das Proletariat keine Kategorie der Zukunft, nicht primär eine der Herkunft. Wenn man das anfängliche Zitat Dutschkes verstehen will, muss man also wissen, dass Dutschke die unvollendete deutsche Befreiungsgeschichte meint, in deren Staffellauf durch die Generationen er sich selbstbewusst eingeordnet hat. Die Pflicht, die Annahme des Auftrags, diese unvollendete Befreiungsgeschichte glücklich an ihr Ziel zu bringen, erst verbirgt darin, das Recht, stolz sein zu können. Und ein Bedürfnis kann es sein, weil die Übernahme geschichtlicher Verantwortung die konkrete Voraussetzung jedes Einzelnen für dessen Individualität und Freiheit ist.